Hallo und herzlich willkommen zum Kanzleikompass, dem Podcast für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu den Themen Marketing, Vertrieb und Legal Tech. Mein Name ist René Fergen und ich bin Gründer und Geschäftsführer von Jupos und mir gegenüber sitzt mal wieder, zumindest virtuell, mein Podcast-Partner Alessandro.
Ja, hallo René, freue mich wieder hier zu sein. Mein Name ist Alessandro Corominas, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Corominas Consulting GmbH und wir sind eine Kanzleimarketing-Agentur, die Kanzleien zu mehr lukrativen Mandaten und Bewerbungen am Fließband hilft. Und ja, heute haben wir wieder einmal, ich muss es sagen, ich glaube, das wird auch unser Intro hier, eine sehr spannende Folge mit dem Thema ChatGPT. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Tom Bregelmann darf ich ganz herzlich hier begrüßen. Wer ihn noch nicht kennen sollte, was man vernachlesen kann, wenn man ein LinkedIn-Profil hat, denke ich. Tom Bregelmann ist Rechtsanwalt, ist zugelassener Rechtsanwalt in Deutschland, ist auch Attorney at Law in New York, hat dort auch lange gearbeitet und hat sich in den letzten Wochen, Monaten oder schon seit längerem mit dem Thema Legal Tech Prozesse, Automatisierung, aber auch jetzt seit ChatGPT veröffentlicht wurde, mit diesem Tool beschäftigt. Und es kann keinen besseren Gast für diese Folge geben. Tom, herzlich willkommen.
Auch vielen Dank René, vielen Dank Alessandro, dass ihr mich hier habt, das ist mir eine Ehre. Ich weiß gar nicht, so viel weiß ich über das alles auch nicht, aber ich probiere es gerne aus, ich teile meine Erfahrungen damit und ich habe ja auch so ein paar Mandanten und Kollegen, die das von der technischen Seite her wirklich gut können und mit denen komme ich zumindest ganz gut ins Gespräch. Mein Ansatz ist immer, Jura hat seine eigene Logik und ist auch in dem Sinne unzerstörbar durch Technik und KI und hat sein eigenes System. Und jetzt ist eben die Frage, wie lassen wir uns als Juristinnen und Juristen durch Technik irgendwie irritieren oder können wir besser sein? Gibt es Gefahren? Gibt es Sachen, die besser werden? Macht halt Spaß, darüber nachzudenken. Mich interessiert eigentlich auch immer wieder, wie wird das meine Arbeit verändern? Da komme ich halt her. Vielleicht noch zum Hintergrund. Ja, bitte. Ich habe halt in den USA gearbeitet. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das hat sich halt so ergeben. Und da habe ich vor langer Zeit, das ist jetzt echt schon über 10 Jahre her, gesehen, wie eigentlich relativ simple digitale Lösungen juristische Arbeit erleichtern. Sachen, die es in Deutschland immer noch nicht gibt. Und das hat mich, als ich dann nach Deutschland zurückgekehrt bin, immer so ein bisschen genervt. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist der eine Impetus, sich damit zu beschäftigen. Der andere ist, ich war mal General Counsel bei einem Legal Tech Unternehmen oder Startup, das versucht hat, mit einer sehr starken Software aus Verträgen Daten herauszuziehen. Das habe ich technisch nicht gebaut. Das haben natürlich wunderbare Softwareingenieure gebaut. Aber es war interessant zu sehen, was das eigentlich rechtlich bedeutet und auch was es kann. Und das Interessante ist dann auch immer wieder, das eine ist, ob eine Software uns juristisch helfen könnte. Das andere ist, zu welchem Preis macht sie es oder wie kompliziert ist das oder kann man das im Alltag benutzen? Das ist dann immer noch die Frage. Ne? Und vieles wäre schön zu haben, das gibt es aber nicht. Es gibt ja zum Beispiel in Deutschland, glaube ich, 160.000 Anwälte und ich glaube nochmal irgendwie 20.000 bis 30.000 Richter und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und Richterinnen und vielleicht auch nochmal ein paar tausend Leute in-house, das sind also echt nicht viele Juristen, Juristinnen in Deutschland. Für die baut eigentlich kaum einer ein tolles digitales Produkt. Das sind viel zu wenige. Ja, und das ist auch das Problem. Und deswegen für mich eben interessant, was gibt es denn so an allgemeinen Lösungen, die wir spezifisch einsetzen können?
Ja? Mhm. Ja, super, super spannend. Und würdest du denn sagen, mittlerweile haben wir aufgeholt, was die USA angeht, was Digitalisierung angeht im juristischen Bereich?
Ja, teilweise ja. Also ich meine, die Möglichkeit zur Videoverhandlung stand ja seit 2003 im Gesetz in der ZPO, aber das nützt ja nichts, wenn es im Gesetz steht, aber keine Technik vorhanden ist und kulturell die Leute es nicht nutzen können oder nicht wollen. Das hat sich nun wegen der Pandemie sehr stark verbreitert. Das war eigentlich also die Pandemie war natürlich furchtbar, aber dass sich das jetzt so durchgesetzt hat, ist doch gut. Das ist sicherlich eine schöne Sache. Wir wissen alle, elektronische Akte und besonders elektronisches Anwaltspostfach sind schwierig in Deutschland, aber auch da kann es eigentlich auch nur besser werden, wollen wir mal hoffen. Man merkt in Deutschland, dass sich irgendwie gerade so etwas verhakelt hat. bin ja nun leider auch schon ziemlich lange Anwalt oder zum Glück ein bisschen Erfahrung und ich weiß noch, wie schön es war, als Back Online neu war. Das war toll, 2001, war wirklich toll, 2001, 2002. Oder auch, als ich dann anfing, im Referendariat zu sehen, oh, die Anwaltskanzleien, die benutzen alle E-Mail und haben elektronische Akten, also haben so ein Digital Document Management. Das gibt's ja auch schon seit Urzeiten. Das ist jetzt echt schon lange her. Und also auch die Anwaltschaft war mal modern und hatte gar keine Probleme, moderne Technik zu nutzen. Und jetzt hängt sie ein bisschen zurück. Das ist so. Ist ja auch nicht schlimm. Aber das wird sich auch wieder ändern. Jetzt haben wir also auch hier, würde ich sagen, einen kulturellen Wandel. Immer mehr Leute sind eigentlich nur noch digitale Umgebungen gewöhnt. Das muss nicht unbedingt immer positiv sein. Und die Älteren, die vielleicht eher traditionelle Wege des Arbeitens als Jurist schätzen, gehen halt bald in Rente oder werden pensioniert. Das heißt, du hast also auch einen Umbruch an den Menschen, die nun Rechtsanwendung, Rechtserzeugung machen. Und das bleibt spannend.
Denkst du, dabei, sag ich mal, wird ChatGPT so der Katalysator vielleicht auch sein für die nächste Stufe vom modernen Arbeiten, wie du es ja gerade genannt hast, dass ja Veränderungen oder auch in den letzten Monaten, Jahren immer wieder was gab. Ist ChatGPT für dich ein Tool oder was ist ChatGPT für dich oder und wird es so in die Richtung gehen, was Anwälte damit machen können? Was ist so deine Einschätzung?
Also ich habe das jetzt vielleicht benutzt. Lass uns vielleicht ganz kurz einmal, bevor wir jetzt einsteigen, damit kurz beschreiben, was ist ChatGPT eigentlich und KI-Chatbot für die vielleicht noch nicht davon gehört haben oder zumindest sich noch nicht damit beschäftigt haben und das ging irgendwie hier rein und da raus. Kannst du kurz erklären, was ist ChatGPT?
Ja, natürlich kann ich es erklären, ob es richtig ist, das ist dann die Frage. Aber ich habe natürlich ein paar Sachen dazu gelesen, die so für die Allgemeinheit erklärt wurden. Und deswegen fand ich es auch interessant. Also nach meinem Verständnis ist GPT oder auch andere Bots, die es im Moment so gibt, die teilweise im Hintergrund nur sind, wie bei Google oder auch bei LinkedIn oder auch bei Facebook, das sind digitale Werkzeuge, die anhand eines sehr großen Textkorpus, das nennt man dann Large Language Model, statistisch vorhersagen können, wie ein Text vervollständigt wird. Also Autocomplete, das kennt man ja mittlerweile von vielen E-Mail-Programmen, irgendwie mal 1000 oder mal einer Million. Diese Modelle können eigentlich nichts verstehen, sondern nur Vorhersagen treffen. Damit kann man sie aber schon ganz gut einsetzen. Also zum Beispiel setzen ja wohl Google und Facebook oder auch andere soziale Medien solche Bots ein zur Inhaltsmoderation, Content Moderation. Also ich kann ja zum Beispiel in einem Post sehr beleidigend sein, ohne dass ich irgendeines der Signalwörter nehme. Das ist ja menschenmöglich. Und dann kann vielleicht so eine Software trotzdem erkennen, dass ich hier etwas sehr Unfreundliches gesagt habe, was ja mit reinen Suchbegriffen, die auch vielleicht geblockt sind, nicht möglich ist. Das nächste ist, dass also diese Modelle keinerlei Modell von der Welt haben, nach meinem Verständnis. Also sie verstehen nichts, sondern sie sind mit unglaublichen Textmengen trainiert worden. Also und zwar dann natürlich sehr gut trainiert worden. Also zum Beispiel mit der gesamten Wikipedia, was natürlich schön ist, denn die Wikipedia läuft ja unter irgendeiner Art von offenen Lizenz, sodass jeder die verwenden darf. Da haben wir Deutsche jetzt oder wir Deutschsprachigen ein Vorteil, der zweitgrößte Korpus in der Wikipedia ist nun mal Deutsch, nach Englisch. Ich habe gehört, dass es in anderen Sprachen, zum Beispiel ChatGPT, nicht so gut funktioniert, was wohl auch daran liegt, dass dann halt weniger Trainingsmaterial da war. Als ChatGPT dann sozusagen frei erhältlich war, habe ich es mal ausprobiert und ich habe relativ schnell gemerkt, glaube nach einem Tag, dass das ziemlich gut Juristenjargon, Juristendeutsch und Juristenslang simulieren kann. Wo man sich fragt, wieso eigentlich? Und ich glaube, damit haben viele in Deutschland nicht gerechnet. Die dachten, also ich weiß, noch eine Woche lang meinten Leute, das kann ja nur Englisch. Dann meinte ich, na dann sag dem Ding nochmal, dass es Deutsch sprechen kann. Dann wird es nämlich Deutsch mit dir reden. Und du wirst erstaunt sein, wie gut es das kann. Und auf einmal auch dann juristisch. Wenn man sich aber klar macht, dass das ja Statistik ist, dann ist natürlich logisch, dass wenn ich jetzt schon was zum Kreditwesengesetz KWG frage, dass dann in dem Text, der dann erzeugt wird, weniger häufig Zitronenlimonade oder Apfelsaft stehen wird, sondern eher Zahlungsdienst oder Bank. Ne? Wörter hängen nur mal miteinander zusammen. Da kommt man dann irgendwann ins Grübeln, wie kreativ man eigentlich selber ist. Wenn ich jetzt juristisch schreibe, ich halt auch nicht auf einmal darüber schreiben, wie mein letztes Ferienerlebnis war. Also wir haben ja auch sonst Wahrscheinlichkeiten. Anscheinend hängt das stärker an den Wörtern, als man sich das vielleicht gedacht hat. Denn ChatGPT kann tatsächlich kohärente Texte erzeugen, die auch häufig mit einem gewissen Selbstbewusstsein daherkommen, wo man sagen würde, das klingt ganz überzeugend. Und wir wissen alle, das ist also auch der Scherz, gerade viele Anwälte schreiben auch so überzeugend, obwohl es nicht stimmt. Wir haben ja bei ChatGPT das Problem, dass da häufig was Falsches erzeugt wird. Es aber im Brustton der Überzeugung vorgetragen wird. Also Bullshit, wenn man so will. Das ist natürlich auch das Thema. Aber es ist erstaunlich, wie gut es Juristenjargon simulieren kann. Jetzt muss man natürlich eins sagen. Manche Leute benutzen das so als Orakel und jubeln dann, wenn es was Falsches angibt. Das beeindruckt mich nicht. Manche Leute sagen auch, komisch, die Informationen sind da falsch. Ich würde sagen, ja, okay. Ich würde das nicht als Suchmaschine benutzen. Wir können auch noch über Bing ChatGPT reden, das natürlich ChatGPT und Suchmaschine, leider Bing und nicht Google, aber immerhin, kombiniert, das dann nämlich auch noch durchaus leistungsfähiger ist. Für mich ist an GPT interessant, dass es halt, es ist nicht wirklich kreativ. Also es kann jetzt nicht großartige Texte machen. Also es könnte jetzt nicht wie Flume oder Kelsen schreiben oder jetzt in Romanen so wie Alice Munro oder Nabokov oder so, aber es kann schon so gewisse Teile der mechanischen menschlichen Kreativität simulieren. Das ist halt interessant, weil wir alle, unser Tag hat nur 24 Stunden und davon müssen wir noch 8 Stunden schlafen. Wir kommen nicht immer auf alles. Und zum Beispiel, was interessant ist, wenn du das als Spiegel benutzt, um dich zum Beispiel inspirieren zu lassen. Zum Beispiel, schlag mir doch mal eine Klausel hier oder dazu vor, zu irgendeinem Thema. Weil du vielleicht gerade auf dem Schlauch stehst oder weil du im Internet nichts findest. Das kann es. Ja? Natürlich, weil meinetwegen Vertragsklauseln sind selten so genial, dass du dann vor Jubel ausbrichst und sagst, René, das ist ja die beste Vertragsklausel immer. Wir werden jetzt, also wir jetzt regieren wir die Welt so ungefähr. Das ist ja natürlich nicht so. Vieles ist halt mechanisch-technische Sprache, die durchaus Kreativität erfordert, auch gerade wenn du einen ganzen Vertragsentwurf wirst zum Beispiel. Aber manchmal denkst du dir, wie soll ich das denn ausdrücken? Dabei hilft dir ChatGPT. Weil es ist nämlich interessanterweise eigentlich immer grammatikalisch, sprachlich etwas korrekt auswirft, was dann vielleicht faktisch falsch ist. Das musst du dann halt als User kontrollieren. Aber ich kann natürlich auch in Google falsch suchen und ich kann auch in Back-Online und Juris falsch suchen. Oder ich, weiß ich nicht, ich finde in Back oder Juris ein BGH-Urteil und breche in Jubel aus und sage, das passt. Und ich trage es im Brustton der Überzeugung vor, bis dann alle sagen, Tom, das ist echt das falsche Urteil. Das hast du total falsch verstanden. Das kann ja da auch passieren. Ist ja nicht so, dass wir sonst keine Fehler machen. Also, dass das Ding Fehler macht oder halluziniert, würde ich sagen, ja, das kann dir mit jedem Werkzeug passieren. Ich schlage im Haarland die falsche Seite auf und denke mir, das passt. Du musst halt, du musst schon jeweiliges Wissen über den jeweiligen Bereich haben. ChatGPT ist auch in anderen Bereichen sehr gut. Weiß ja nicht, Marketing oder auch kann zum Beispiel viele Texte, die Kinder in der Grundschule erzeugen sollen. Kinder werden ja in der Grundschule teilweise auch zu Textgeneratoren herangebildet, ohne dass sie unbedingt wissen, was sie tun. Ja, also zum Beispiel mein Sohn schreibt heute einen Test in Deutsch über Analyse von Werbung, 7. Klasse. Da haben sie auch ein Schema bekommen, nämlich also beschreiben, was ist in der Werbung und wie wirkt sie. Und das dritte war, was kann man daraus weiter folgern? Also, dass wir Menschen irgendwelche Prüfungsschemata haben, kennen wir ja auch aus dem Jurastudium. Professoren sagen immer wieder, haltet euch nicht an Schemata, seid doch einfach intelligent. Da denke ich mir häufig, leicht gesagt, liebe Juraprofessoren, ihr seid halt so intelligent, aber der Rest eben nicht. Und deswegen müssen wir ein Schema haben, an dem wir uns entlanghangeln können. Warum nicht ein Werkzeug haben, das uns dabei hilft? Und darauf läuft es eigentlich hinaus. Also, dass du meinetwegen Texte damit modellieren kannst, umformen kannst. Ich habe immer so das Beispiel, meinetwegen, ich schreibe eine E-Mail, weiß ich nicht, Alessandro ist auf der Gegenseite und hat irgendwas geschrieben, wo ich sage, das ist echt total falsch, Frechheit. Wie kann der Anwalt so etwas schreiben? Dann entwerfe ich etwas und denke mir, so ist es inhaltlich richtig, mag inhaltlich auch richtig sein, aber vielleicht vom Ton her würde man sagen, streift schon die Grenze der Unkollegialität. Das ist dann gar nicht so leicht, das umzuschreiben. Sowas kann man eben auch dann von so einem Textgenerator umschreiben lassen, sondern mach es in freundlich oder mach es passiv-aggressiv, so dass es Alessandro nicht merkt. So, das ist natürlich auch subtil und auch gemein, aber warum denn nicht? Ich vergleiche das manchmal auch mit so einer Art von Videofilter. Ich weiß ja nicht, ob ihr TikTok oder Insta oder so etwas benutzt oder auch in Zoom oder in Teams kann man ja auch sich schöner darstellen lassen, hat man weniger Falten oder sonst irgendwie, das Licht sieht besser aus, irgendwie sind die Augenringe weg. Und ChatGPT ist auch in der Weise so eine Art Filter, wo ich sagen kann, okay, verbessere den Text, also nimm die unnötigen Verschachtelungen raus. Also was man ja jetzt in Word oder auch wenn man jetzt in Google Docs oder sonst wo schreibt, da gibt es ja auch eine Grammatikkontrolle und eine Rechtschreibkontrolle. Und natürlich gibt es für weitere stilistische Fragen von Texterstellung eben auch Regeln oder sagen wir mal so gute Ratschläge. Macht ja Word auch. Ich schreibe manchmal auf Englisch. Ich kann ganz gut Englisch, aber bin da auch begrenzt. Da habe ich dann manchmal so Floskeln, die ich gerne benutze, die unterkringelt mir Word auch immer manchmal als irgendwie altertümlich oder redundant, wo ich dann manchmal denke, okay, nehme ich raus. Aber manchmal denke ich mir, nee, will ich aber trotzdem drin haben, weil das passt halt so. Also ich würde mich nie von so etwas dominieren lassen, gar nicht. Aber es kann einem helfen dabei. Als Jurist hast du natürlich ein instrumentelles Verhältnis zum Texte schreiben. Du willst mit dem Text ja was erreichen. Deswegen muss auch gut sein. Aber der Text für sich selber ist jetzt nicht etwas, wo du willst vielleicht auch nachher darauf stolz sein und du willst auch für den Mandanten etwas erreichen oder wenn du jetzt Richter oder Richterin bist, willst du auch ein Urteil schreiben, das auch überzeugt. Also nicht nur die Parteien, sondern auch vielleicht die nächste Instanz. Aber du bist ja trotzdem an Regeln gebunden. Warum soll mir dabei nicht ein Tool helfen? Wenn man mal ehrlich ist, benutzen wir jetzt auch schon viele digitale Tools. Wir haben lauter juristische Datenbanken. Da wird viel mit Copy-Paste rausgenommen und zitiert, was ja auch in Ordnung ist, manchmal aber auch zu viel. Also zum Beispiel könnte man sich vorstellen, die Richter zum Beispiel klagen ja in Deutschland jetzt, dass also gerade in den Massenfällen die Klagen so ähnlich sind und so langweilig und so lang. So ein Tool könnte auch vielleicht dazu führen, dass die Schriftsätze vielleicht wieder interessanter zu lesen sind und auch kürzer. Ja, zum Beispiel denkbar. Aber wie gesagt, ich würde sagen, das kann niemals in dieser Form den Rechtsanwalt ersetzen. Wenn man sich mal überlegt, was tun wir denn? Es gibt ja diese Rede von dem juristischen Pendelblick. Ich meine, wenn ich subsumiere, wenn ich Recht anwende oder arguably auch Recht erzeuge, muss ich ja auch mich immer fragen, was ist eigentlich passiert? Und die Frage, was ist eigentlich passiert, ist eben nicht eine objektive Frage, die man jetzt naturwissenschaftlich beantwortet. Das ist in diesem Verhältnis ja schon eine juristische Frage. Weiß nicht, René überfährt Alessandro, ist egal, ob René dabei ein gelbes T-Shirt getragen hat. Vielleicht aber auch nicht, weil René an dem Tag ein grünes T-Shirt getragen hat, und der Autofahrer hat ein gelbes an. Also war es gar nicht René. Was eigentlich relevant ist vom Sachverhalt, das wissen wir erst, wenn wir anfangen, es zu prüfen. Das ist so interessant, dass wir als Juristen und Juristinnen, wenn wir juristisch arbeiten, das, was wir prüfen, dabei auch gleichzeitig erzeugen. Tut mir leid, man kann da sehr rechtstheoretisch werden. Das ist wirklich so. Und das kann so ein Bot ja gar nicht. Der kann einen vorgefertigten Text nehmen, und dann kann ich mir sagen, löse mir die Frage. Das kann er teilweise schon ganz gut. Du kannst ChatGPT oder Bing, meinetwegen Aufgaben geben wie ein Ehepaar hat 1 Million Euro und 3 Kinder, einer der Ehepartner stirbt, sie haben kein Testament, wer erbt wie viel. Das können beide schon relativ gut beantworten. Muss ich auch denken, auch noch nach deutschem Recht beantworten. Erkennt es da noch irgendwie? Ich weiß nicht, wie das ist, den Liechtensteiner und den Österreicher oder den Schweizern gehen, wenn die ChatGPT benutzen. Und das habe ich auch schon mit komplexeren Fragestellungen versucht, also zum Beispiel aus Lehrbüchern oder aus Skripten. Das ist schon ganz interessant. Das kann dir also auch ein Gutachten erstellen. Nur, ob das, was du da prüfen lässt, ob das stimmt, ob das überhaupt so passiert ist, das weiß das überhaupt nicht. Ne? Und wenn man sich mal überlegt, im Zivilprozess hast du ja die Beweismittel, was haben wir? Die Abkürzung, glaube ich, SAPUZ, René, nicht wahr? Also Sachverständiger, Augenzeuge, Parteivernehmen, Urkundsbeweis und Zeugenvernehmung und dann noch Freibeweis. Ja? Also so ein Bot müsste ja also Augen haben, der müsste den Zeugen vernehmen, der müsste dann auch noch bewerten können, der Zeuge, weil er mit den Augen rollt oder weil er irgendwie total selbstbewusst ist, lügt er, da gibt es ja Anzeichen für, aber da kannst du ja auch wieder falsch liegen, hängt auch von der Situation ab. Ich wüsste nicht, wieso ein Bot in der Lage sein soll, einen Sachverhalt zu prüfen. Natürlich hast du juristisch manchmal auch einen Sachverhalt, der eine Papierlage ist, eine Dokumentenlage ist. Zum Beispiel, ich habe Fälle, da geht es einfach, eine Bank hat Grundschulden, Darlehen ist fällig, ist ganz klar, Datum ist abgelaufen, die Grundschulden sind eingetragen, Verwertungsfall ist eingetragen, mach bitte Zwangsversteigerung. Da würde man sagen, in den Grundschuldblättern, in den Grundbuchauszügen und auch in den Dokumenten steht doch alles drin, da müsste eigentlich eine Maschine in der Lage sein, einen ordentlichen Antrag auf Einreichung, auf Einleitung der Zwangsversteigerung stellen. Ja. Das wäre vielleicht denkbar, ne? Aber auch da ist die Frage, wer entscheidet denn, dass alles komplett ist? Vielleicht habe ich irgendein Grundbuchblatt vergessen, vielleicht habe ich übersehen, dass die Bank doch nochmal eine Prolongation um 2 Jahre gemacht hat, was dann irgendeinem nicht aufgefallen ist oder so. Also auch da ist eben die Frage, wenn ich mir sicher bin, dass ich alles habe, könnte ich mir manchen Sachen schon vorstellen, dass ein Computer dann anfängt, den Sachverhalt so zusammenzustellen und dann so ein Bot was schreibt. Aber ob ich das alles habe, ist eben die Frage. Und der Witz ist, das können die Nicht-Juristen teilweise nicht wissen. Die finden ja das häufig sehr merkwürdig, was juristisch relevant ist oder nicht. Finden die eigentlich nicht eingängig, häufig. Als Jurist musst du immer sagen, boah, ist aber eigentlich doch immer klar. So verzerrt ist man schon. Das können Maschinen, glaube ich, nicht. Also vor allem, weil es teilweise auch nicht logisch ist oder so nach der juristischen Logik ist. Also ich will nichts ausschließen. Vielleicht können sie es irgendwann alles, ne? So Raumschiff Enterprise-mäßig irgendwann, weiß ich nicht, Captain Picard sagt dem Computer, bitte verkaufe mein Haus auf der Erde und mach alles. Why not? Aber das dauert echt doch eine Weile, weil eben Sachverhaltserfassung das Thema ist. Also, jetzt haben wir doch schon mal geklärt. Was ist ChatGPT? Ja, es ist ein nützliches Tool. Bing ChatGPT ist teilweise noch besser, als es noch nicht so zurückgehalten wurde, wie es jetzt ist. In der ersten Woche war es sogar noch ein bisschen besser. Also ich habe das Ding ja nicht geärgert und zu irgendwelchen blöden Sachen provoziert. Es hat mir eigentlich sehr schöne Sachen entworfen. Hatte zum Beispiel einen Fall einer gelöschten GmbH, wo sich herausstellte, dass die noch irgendwo Gesellschafterin ist. Und dann war halt die Frage, wie bestellt man da jetzt einen Nachtragsliquidator? Schon klar, kann man halt einen bestellen, aber ich wollte mal wissen, ob mir das so einen Antrag entwirft. Das konnte es. Obwohl du im Internet in dem Sinne keine Vorlage findest, sondern lauter Guidance, lauter so Hinweise, was da so drin sein müsste, hatte gar keinen schlechten Entwurf. Hm? Wie gesagt, jetzt ist die Frage, würde das Anwälte ersetzen? Ich glaube nicht. Aber es kann natürlich sein, dass es in den Fällen, wo die Leute jetzt schon nicht zum Anwalt gehen, sondern googeln, dass es da dann genutzt wird. Und das kommt ja häufig vor. Heute gehen die Leute nicht zum Anwalt, weil erstens würden sie vielleicht für gewisse Sachen gar keinen Anwalt finden oder sie wissen nicht, dass das eigentlich juristisch eine Sache ist, sondern behelfen sich damit, im Internet zu googeln und irgendwelche merkwürdigen Webseiten zu besuchen oder vielleicht auch offizielle. Da kann ihnen das helfen, vielleicht sogar besser gegenüber Behörden aufzutreten. Denn es ist so, die Welt ist ja leider, das ist nicht meine Schuld, sehr unfair. Manchmal wirst du ja anders rezipiert, wenn du kohärent auftrittst. Schreibst du als normaler, erwachsener Bürger in vielleicht etwas restringierter Sprache, vielleicht auch grammatikalisch nicht korrekt, wirst du echt, es sollte nicht so sein, aber du wirst von Behörden anders behandelt. Ist total unfair. Ich bin daran nicht schuld, aber das ist so und das ist einfach doof. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, naja, wenn du das aber als Bürger weißt, ich werde hier anders wahrgenommen, weil ich vielleicht nicht so schön Behördendeutsch schreibe wie die Behörde. Und der Bot hilft mir jetzt aber dabei, dass ich mich dann so schön ausdrücke. Warum eigentlich nicht? Oder andersherum, wenn die Behörde dann wieder, ihr habt ja sicherlich auch schon mal Behördenschreiben bekommen, also selbst manchmal mit zweitem Staatsexamen denkt man sich, oh, was meinen die denn jetzt eigentlich? Wo du schon ja selber weißt, wo du vom Fach bist, was du da überhaupt gekriegt hast, was ja anderen Leuten nicht so klar ist, wo du sagst, warum kann mir jetzt nicht, das würde ja mit Google nicht funktionieren, warum kann ich das nicht mit einer Foto-App scannen und dann erklärt mir so ein Bot, was das wohl sein könnte. Natürlich kann sich der Bot irren. Ne? Aber ich habe im Bekanntenkreis auch manchmal Anfragen, so erwachsene Leute, die mir was zeigen, so kennt man dann so Elternabend oder so und sagen, was ist denn das hier? Ist das strafrechtlich? Und dann sage ich, nee, das ist vom Sozialgericht. Also, ich meine, wie über Bekannte. Und das können Nicht-Juristen häufig nicht erkennen. Und das ist natürlich wichtig, weil muss ich jetzt handeln, muss ich nicht? Wenn wir jetzt hier, also hier ein Tool haben, das also mehr Verständnis auf beiden Seiten erzeugt, ich als Empfänger, aber auch als Sender, würde ich sagen, das ist doch super. Klar kann es auch falsch liegen, aber wird es so häufig falsch liegen?
Ja, das ist extrem spannend. Das heißt, du sagst ganz klar, es wird den Rechtsanwalt nicht ersetzen. Es ist ein Hilfsmittel. Ne? So habe ich dich jetzt verstanden. Also und da finde ich auch ganz spannend, da würde mich auch ein bisschen deine Erfahrung interessieren. Und wie das immer so bei Werkzeugen ist, es kommt ein bisschen auch darauf an, wie man es benutzt. Ne?
Ja.
Und da habe ich häufig gesehen, dass Leute dann total enttäuscht von den Ergebnissen waren, weil sie einfach nur 3 Wörter eingegeben haben. Und woanders habe ich gesehen, dass quasi dieselbe Intention vorgesehen war mit ChatGPT, aber da wurde ein ganzer Textbaustein eingegeben, ne, mit mehr Information, mit mehr Anweisung und dann ist auch das Ergebnis ein bisschen anders. Ne? Ja. Das heißt, würdest du sagen, das ist was, da lohnt es sich auch als Anwalt sich damit zu beschäftigen und da vielleicht auch ein bisschen zu lernen, wie kriege ich denn die bestmöglichen Ergebnisse damit hin? Oder würdest du sagen, nee, das kann man ruhig ignorieren, das ist
Ich würde es nicht ignorieren. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Also auch googeln ist ein Skill. Also es gibt Leute, die ich kenne, die können echt nicht gut googeln, wo ich mich dann, also ich habe natürlich meine völlig verzerrte Wahrnehmung. Ich würde selber sagen, boah, ich bin echt voll gut im Googeln. Das ist natürlich blöd. Also wenn ich anderer Meinung wäre, würde ich sagen, oh Mann, da muss ich mich mal verbessern. Aber ich habe den Eindruck, dass ich ganz gute Ergebnisse erziele, aber ich kenne das, dass manche Leute das nicht so gut kennen können oder das Problem haben, die googeln dann irgendetwas und können überhaupt nicht, haben noch nicht mal eine Methode, sich zu überlegen, ob die Ergebnisse, die sie gefunden haben, eigentlich relevant sind. Ne? Und hier natürlich auch. Es wird einem begegnen, also scherzhaft sage ich immer, die Partner in den großen Kanzleien oder auch den kleineren Kanzleien wissen häufig gar nicht, dass jetzt viele Associates das jetzt schon benutzen, um zu formulieren. Ne? Und das ist natürlich tricky, vielleicht ist da halt auch Blödsinn bei. Das heißt, sie sollten alles auch erkennen, dass das benutzt wird. Also ich würde jedem raten, sich damit zu beschäftigen, weil ich auch glaube, dass irgendwann auch die großen Anbieter, Juris und Beck, so etwas anbieten müssen. Sperren sich dagegen, weil es auch ein bisschen teuer ist, das zu investieren. Es ist auch teilweise ein Problem, wenn du jetzt zum Beispiel Juris oder Beck bist und du würdest jetzt einfach GPT benutzen per Schnittstelle oder so, wäre die Frage, würde dann OpenAI davon lernen oder davon lernen wollen? Darfst du das eigentlich urheberrechtlich? Also so leicht kannst du jetzt nicht, also dich an GPT oder wenn jetzt andere Bots freigegeben werden oder per Schnittstelle erreichbar sind, dich dem in die Arme werfen. Du hast so auch eine Fürsorgerpflicht gegenüber deinen Autoren und Autorinnen und auch die Frage, willst du denen eigentlich dieses Intellectual Property geben? Also es gibt da durchaus Hürden, aber das wird sicherlich auch von den anderen gemacht werden. Es gibt in Deutschland diesen anderen Anbieter, Aleph Alpha, Androulis aus Heidelberg. Die haben einen Bot von der Stadt Heidelberg, mit dem sie ein bisschen angeben. Ich habe den ausprobiert. I'm not impressed. Aber man merkt, das ist schon mal besser als der Bot der Bundesagentur für Arbeit. Und die haben auch so einen kleinen Playground. Da merkst du schon, wenn du das ausprobierst, ja, das kann auch in Anführungszeichen Text verstehen. Man könnte damit was machen. Und das Language Model ist wohl irgendwie ethisch besser zustande gekommen oder vielleicht urheberrechtlich besser. Das ist jetzt so ein Moment wie, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, also ich bin ja schon so alt, ich habe ja mit dem Internet angefangen, wann war das, 1994. Da gab es nur Suchmaschinen wie Alta Vista und Lycos. Die waren nicht gut. Und dann kam Google und das war total geil. Auf einmal, hey, ich finde das, was ich brauche. Was natürlich so ein selbst sich aufschaukelnder Moment ist, dann 1999 oder wann das anfing, war auch mehr im Internet, was man brauchen konnte. Und so wird es jetzt auch sein. Das wird eine neue Methode sein, internetbasiert mit Texten umzugehen, Texte zu erzeugen, aber vor allen Dingen, das ist wichtig, wer soll denn die ganzen erzeugten Texte lesen? Also eben auch Texte lesen, also zusammenfassen. Ich kriege ein langes Urteil, habe ich auch schon probiert, oder du kriegst irgendwie einen verschrobenen Absatz, wo du sagst, was meinen die denn? Und dann kannst du mit so etwas versuchen, das in seine einzelnen Teile zu zerlegen und zu verstehen. Und das ist ja eigentlich alles eine sehr menschliche Tätigkeit. Senden, empfangen von Informationen, verstehen und auch immer wieder, wenn du schreibst, versuchen so zu schreiben, dass die anderen es auch verstehen. Das ist nicht so einfach. Erstmal musst du ja selber verstehen, was du schreibst. Das ist schon schwierig genug. Und dann merkst du häufig, wenn andere lesen, dass sie es nicht verstehen, wo du sagst, wie kann das denn sein? Das steht doch da. Klar, es gibt manche Leute, zu denen gehöre ich jetzt nicht unbedingt, die können einfach wahnsinnig gut und simpel schreiben und die können auch immer alles, was sie lesen, sehr gut verstehen. Das ist aber nicht allen gegeben. Andere müssen sich mehr anstrengen. Dazu gehöre ich auch. Insofern würde ich sagen, das finde ich toll, wenn mir ein Tool hilft. Ja, also ich würde sagen, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Es wird kommen. Aber ich würde da sagen, ich würde allen empfehlen, sich damit nicht blasiert auseinandersetzen, so von wegen, jetzt probiere ich das mal aus, kann ja eh nicht funktionieren. Aha, siehste, scheiß Antwort, mache ich nicht. Also sozusagen, dann lege ich es ad acta. So ist es natürlich auch nicht. Also ein Freund von mir, der ist Literaturwissenschaftler, sehr nett, der probiert das gerade mit Emilia Galotti aus und versucht also mit ChatGPT mal zu erforschen, ob das Ding eigentlich den Sachverhalt richtig subsumiert. Kann es nicht. Also der sagt jetzt nicht, siehst du, dann ist es blöd. Das sind dann also auch so die Begrenzungen. Aber warum nicht damit herumspielen? Klar, wir haben alle nicht viel Zeit, wir haben viel zu erledigen im Leben, aber ich glaube, das hier wird nicht mehr weggehen. Das wird bei vielen hinten drin stecken. Und es wird auch neue Anbieter geben, die das also auch zum Beispiel für Juristisches benutzen. Wenn man sich mal überlegt, es gibt da diesen einen Anwalt, Sean Fobbe, aber auch generell die großen Gerichte und auch alle deutschen Gesetze in der Bundestag, die bieten sehr viel urheberrechtsfreies, juristisches Material an, mit denen du diese Technik mal trainieren könntest. Ist nicht so einfach. Und wenn ich jetzt spreche, hoffe ich jetzt nicht, dass irgendwelche KI-Experten über mich herfallen und sagen, komm, hat keine Ahnung. So meine ich das nicht. Kann ich einfach sagen, hier, ich lade das hoch, trainiere mal, dann kann das Ding subsumieren. Aber es ist so, nach meinem Wissen sind, also oder nach dem, was ich so jetzt gesehen habe, ist, GPT und andere Modelle haben noch nicht unbedingt mit so viel deutschen volljuristischen Inhalten trainiert. DeepL zum Beispiel, dieser Übersetzungsdienst, hat viel mit den europäischen Rechtstexten trainiert. Deswegen ist DeepL auch wahnsinnig stark da drin, juristische Texte in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Das merkst du richtig, dass da ein juristische Engine irgendwie Material dahinter war. Das ist bei GPT noch nicht so. Und wenn du das jetzt mit den ganzen deutschen, deutschrechtlichen und auch deutschsprachigen urheberrechtsfreien Sachen benutzen würdest, könnte ich mir vorstellen, könntest du interessante Produkte bauen. Zum Beispiel, was ich mir mal wünsche, was ja eigentlich geht, ist, also wenn ich mal zurück will, wenn ich in Google was suche, ich kann ganz viele Begriffe eingeben in Google oder auch in Bing und ich kriege immer irgendwie eine Antwort. Das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass du in Google, kann auch passieren, dass du sagst, ich finde nichts. Hast dich vielleicht so derbe vertippt, dass du nichts findest. So. In Beck und Juris, je mehr du da eingibst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du was findest. Oder wenn ich in Google einen ganzen Absatz eingebe, den meinetwegen ich oder jemand anders geschrieben habe, sagt es so häufig, ich kann diesen Absatz so nicht finden in einem Dokument, aber schlägt dir dann zum Beispiel Urteile vor aus de jure, also irgendwelche frei verfügbaren BGH-Urteile oder von den anderen Obergerichten. Das ist schon mal sehr gut. Das können Juris und Beck noch nicht. Man könnte sich jetzt aber überlegen, wieso kann zum Beispiel nicht mein ganzer Schriftsatz, mein Urteil oder mein Schriftsatz, der Suchbegriff sein. Das gibt es in USA, Case Text, CARA, gibt es schon seit 6 Jahren. Also ich habe was geschrieben und ich habe es auch gut geschrieben und ich habe auch recherchiert, ich habe Fundstellen, aber ich weiß, ich habe mal wieder in Juris im Back nicht alles gefunden, weil die Suche nicht gut ist. Wieso kann ich jetzt nicht diesen Schriftsatz hochladen und vielleicht der Maschine noch sagen, naja, es ist halt ein insolvenzrechtlicher Schriftsatz, also ich brauche jetzt nichts zum Sozialrecht, das bitte nicht. Kann ja manchmal sein, manchmal kennt ihr ja auch, Begriffe sind in verschiedenen Rechtsgebieten wortidentisch, bedeuten aber was ganz anderes, so wie Anfechtung. Anfechtung im BGB ist was anderes als im Insolvenzrecht. Ja? Warum kann mir dann nicht eine Softwareumgebung sagen, naja, wenn du schon so etwas schreibst und sowas zitierst, dann könntest du vielleicht noch da ein bisschen besser argumentieren oder zitiere doch auch noch diese Urteile oder, Vorsicht, du hast das übersehen, das widerspräche eigentlich dem, wo ich sagen würde, das ist ja überhaupt nicht, wo die Maschine für dich denkt. Das ist auch kein Plagiat oder sonst irgendetwas. Das ist einfach nur eine bessere Suche. Das kann CaseText, CARA von CaseText, das gibt es in Deutschland nicht. Wir sagen immer mehr Experten, es wäre eigentlich relativ leicht, das zu bauen. Natürlich muss dann, wenn du auch noch Literatur zitieren willst, müsstest du dann das mit Wolters Kluwer machen oder mit Beck oder mit Juris. Mal sehen, ob die das packen. Aber du könntest das auch mit den frei verfügbaren Inhalten machen, die es gibt. Glaube ich, bis auf BFH und BSG, alle digital vorliegenden Urteile der obersten Bundesgerichte, auch Bundesverfassungsgericht, liegen vor in einem wunderbaren Korpus. Alle Gesetze auch, alle seit Jahrzehnten, alle Gesetzesbegründungen, Bundestagsprotokolle, könntest du eigentlich sehr gut mitarbeiten, dass du zum Beispiel sagst, dann zitiere mir doch die Rechtsprechung dazu. Das fände ich eigentlich schön.
Also, okay.
Das wird auch kommen. Wollen wir das nicht zusammenbauen? Wie sieht's aus?
Ja, lass uns gleich danach loslegen. Aber
da hast du natürlich das Problem. It would be nice to have, aber keiner macht's, weil alle sagen, das würde mich abschaffen oder wann soll ich das machen? Oder eben die Frage, wie verdienst du damit Geld? Das ist nämlich die große Frage. Und wenn du damit kein Geld verdienen kannst, dann baut's halt auch vielleicht keiner. So, und dann bleiben wir Juristen vielleicht außen vor und die Digitalisierung segelt dann uns vorbei. Kann auch passieren.
Aber siehst du genau an dem Punkt, das finde ich mega spannend, siehst du dann, wenn wir auch sagen, ChatGPT ist das Hilfsmittel, dass es allgemein Juristinnen und Juristen einfach besser machen kann? Also dass das Tool ist, um sich wieder, sage ich mal, auch auf die Kernkompetenz zu fokussieren, also auch der juristischen Arbeit, das Argumentieren oder zu schauen, wo kann ich vielleicht was finden und alles drumherum, wo ich mich aktuell auch als Anwalt beschäftigen muss, irgendwie längere Schriftsätze zu schreiben oder einfach mal was zusammenzufassen, was mich so viele Stunden irgendwie kostet, dann wieder zurück zu diesem Kern zu kommen. Kann das auch so ein Hebel oder die Richtung sein, dass
auf jeden Fall besser wird? Ich glaube schon. Also wie immer, wenn du schlecht bist, dann bist du auch damit schlecht. Aber du kannst damit besser werden. Also wie gesagt, als ich Jura studiert habe, gab es Back Online nicht. Und es war zum Beispiel wahnsinnig schwierig, wenn du mal so für eine Hausarbeit ein Urteil gefunden hattest, festzustellen, ob das in Urteil eigentlich noch brauchbar ist. Immer mein Beispiel, so weiß ich nicht, OLG Stuttgart von 1995 im Strafrecht, wo man sich dachte, das passt genau auf den Fall hier im großen Schein Strafrecht. Aber ist die noch gut, die Entscheidung? war relativ schwierig herauszufinden, ob irgendein späteres Gericht oder irgendein Aufsatz das zitiert. Dazu musste man sich ganz schön viel anschauen, dann auch noch auf Papier, wo ich auch dachte, welcher Zeitschrift gucke ich denn jetzt? Muss ich jetzt die 3 Jahrgänge NSDZ durchgucken? Da wirst du doch wahnsinnig. Ne? Oder auch hinten auf der sogenannten Idiotenwiese, also dem Sachverzeichnis. Und dann kam auf einmal, waren die Datenbanken besser zu benutzen. Man sagte, ja, super. Es gibt 3 Urteile, die das andere Urteil zitieren im Zeitstrahl in der Zukunft. Dank der digitalisierten Datenbank kann ich das herausfinden. Aber da musst du es natürlich auch tun. Wenn man sich mal überlegt, Jura war immer schwierig, aber in den 70ern, 80ern hatte doch keiner Pressemitteilung des BGH abonniert, also wenn es die überhaupt gab. Oder wenn dann, haben die eine Pressemitteilung gemacht, das ging dann an die 3 Journalisten, die das dann vielleicht per Post bekommen haben. Das heißt, du wusstest ja früher auch nie, wie die aktuelle Rechtsprechung ist, wie die dann ist, bis die dann irgendwann eine NJW, weiß ich nicht, 2 Jahre später aufgetaucht ist, oder ein halbes Jahr. Heutzutage, wenn du dir einen Google Alert setzt zu gewissen Gebieten oder zu irgendwelchen BGH-Senaten, weißt du das natürlich innerhalb eines Tages. Und dann musst du es auch verwerten, ne? Sonst berätst du ja falsch. Das heißt, auch jetzt ist ja schon die Arbeit in gewisser Hinsicht zeitlich komprimiert, nicht komprimiert, ja, aber auch beschleunigt. Kann ja auch ein Nachteil sein. Wenn man sich überlegt, wie easy das früher war, weiß nicht, du hattest einen Palan, einen Baumbach-Hück, vielleicht noch einen Tröntle-Fischer und noch eine NJW. Oder hast du eine Kanzlei gemacht, wo man sich denkt, ja geil, und du hast dann irgendwie frei juristisch formuliert, ist auch super, aber ob das dann immer so richtig war, ist auch die Frage. Ob wir jetzt wirklich inhaltlich so viel besser sind, weiß ich gar nicht, aber zumindest sind wir total aktuell. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt, wenn du Bing ChatGPT benutzt, dann eben auch sehr aktuell zu sein, weil du dann eben das live mitverwertest, was nun im Internet ist. Und das ist bei allen juristischen Entscheidungen der obersten Gerichte, ist das nun mal so, die sind sofort ja... Spätestens wenn die Pressemitteilung raus ist, wirst du sie auch finden. Manchmal weißt du natürlich nicht so genau, wonach du suchst. Du hast auch manchmal das Problem, du weißt nicht, dass eine Entscheidung auch für dich einschlägig ist, weil du sagst, 6. Senat, Baurecht, was hat das mit Insolvenzrecht zu tun? Und dann ist vielleicht so ein obiter Diktum noch nicht so bekannt. Das kann natürlich manchmal sein. Worauf wollte ich hinaus? Also, worauf ich hinaus will, du hast eigentlich eine graduelle Entwicklung. Dadurch, dass es immer bessere juristische Datenbanken gibt, auch immer mehr digitale Vorlagen, manchmal sind sie auch auf Papier, generell mehr Wissen geteilt wird, auch mehr Webseiten einem helfen, es auch ein bisschen mehr Diversität an Anbietern gibt, würde ich sagen, hast du mehr Auswahl, das ist eigentlich immer gut und kannst besser sein, kannst aktueller sein und damit auch eher an der Richtigkeit unterhalten, was jetzt juristisch richtig ist, aber sagen wir mal so, wegen des Haftungsrisikos musst du dich als Anwalt ja immer an die aktuelle Rechtsprechung halten. Selbst wenn du sie inhaltlich ablehnst, fällt natürlich Juraprofessoren leichter zu sagen, so falsch der BGH seit 40 Jahren. Als Anwalt kannst du das vielleicht auch schreiben, aber du kannst nicht unbedingt kontra beraten, es sei denn, du sagst deinem Mandanten, jetzt probieren wir es nochmal richtig, überzeugen den 9. Senat mal von einer anderen Rechtsprechung. Also ich glaube, dass es dadurch eigentlich nur besser werden kann. Natürlich, wenn du es nur benutzt, um irgendwie Unfug zu schreiben oder lange Schriftsätze, die kohärent aussehen, aber verschwurbelt sind und nicht wirklich zum Punkt kommen, das ist natürlich doof. Aber sagen wir mal so, das Problem gab es ja vorher auch schon.
Ja, super spannend. Das heißt, so wie ich dich verstanden habe, du siehst das große Potenzial in der juristischen Recherche, ne? Und in der intelligenten quasi, ja, so ein bisschen als Hinweisgeber, wenn du mit deinen Schriftsätzen arbeitest, dass du nicht mehr selbst nach einzelnen Themen suchen musst, weil du erstmal wissen musst, wonach du suchst, sondern dass dir das auch ein bisschen abgenommen wird, ne? So habe ich es verstanden. Das heißt, ja, du hast einen Schriftsatz und den gibst du rein und anhand dessen wird automatisiert erkannt, was hier vielleicht noch passend sein könnte.
Das wäre zum Beispiel schön. Ne?
Ja.
Oder das nächste ist natürlich, du bist ja theoretisch Volljurist in Deutschland, aber natürlich hast du nach einer Weile for better or worse auf Gedeih und Verderb eine Spezialisierung. Aber leider ist die Lebenswirklichkeit nicht so, dass die sich an deine Spezialisierung hält. Leider hast du dann Sachverhalte, wo du sagst, jetzt habe ich ein insolvenzrechtliches Thema und ein markenrechtliches Thema. Musst du natürlich können, aber vielleicht hast du nicht so häufig Markenrecht gemacht. Dann fragt man sich natürlich manchmal, wie funktioniert denn das? Das ist dann teilweise mit unseren juristischen Materialien, die wir so haben, gar nicht so leicht, ein anverwandtes Thema leicht zu verstehen. Das liegt natürlich nicht daran, dass man selber blöd ist, sondern es liegt daran, dass Jura nun mal schwierig ist und keiner hat jemals behauptet, dass das einfach sein müsste. Aber, und natürlich ab einem gewissen Level würdest du immer sagen, dem Mandanten sagen, da müssen wir jetzt zum anderen Anwalt gehen. So mache ich das ja im Arbeitsrecht. Da würde ich immer sagen, ab einer gewissen eine Kündigung und bei einer Abmahnung würde ich schon sagen, boah, lass das mal lieber eine Spezialistin machen, denn das ist fehlerträchtig und du willst ja nachher dein Ziel auch erreichen oder wenn du dich gegen eine Abmahnung wehren willst. Ne? Aber manchmal denkt man sich natürlich, okay, das muss ich jetzt aber eigentlich auch mal verstehen. Dann ist es gar nicht so leicht, wenn du nicht du bist zwar voll Jurist, aber du hast noch nie Bankrottstrafraten geprüft oder du denkst dir, boah, was ist denn jetzt hier eigentlich mit der Marktdefinition im Kartellrecht? Und ich denke, ich will es ja einmal nur verstehen. Da helfen dir die Datenbanken nicht, weil sie zu speziell sind. Wo du dann denkst, boah, jetzt habe ich hier einen Aufsatz gefunden in der OZW, boah, ist aber echt lang, kompliziert, du musst schon so viel wissen. Wie willst du das eigentlich verstehen? Hätte ich gesagt, googeln dann ganz viele. Googeln sowieso ganz viele und finden dann irgendwie einen Wikipedia-Eintrag oder irgendwas anderes allgemeiner erklärt und dann versuchen sie es zu verstehen. Und man sich denkt, warum kann mir eigentlich nicht eine juristische Datenbank, die doch eigentlich alle Inhalte hat, eine Funktion anbieten, dass ich mir mal ein Gebiet, ein Rechtsgebiet mit meiner spezifischen Frage erstmal so überwiegend High-Level-mäßig richtig erklärt wird. Und so auf einer Dreiviertelseite, dass ich sage, ach so, darum geht's. Und dass ich dann sage, und ja, das kann ich nicht und deswegen empfehle ich jetzt meinen Mandanten jemand anders. Das ist auch so etwas, was mir eigentlich fehlt. Fehlt mir wirklich. Also wo ich sagen würde, Lobby-Registersetz oder Lieferkettensetz-Gesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, schön und gut, muss ich jetzt wieder sagen, so viel dazu lesen. Natürlich, wir Juristen werden auch fürs Lesen bezahlt, Mandanten zahlen aber nicht unbedingt immer gerne fürs Lesen. Oder selbst wenn ich es lese, verstehe ich es vielleicht falsch, weil es zu kompliziert ist. Dieses Too Long Didn't Read, das kennt ihr aus dem Internet, TLDR. Ne? Das wäre also eine schöne Funktion, die natürlich gefährlich ist, weil nachher übernimmt man das und nimmt das für die Wahrheit. Zusammenfassungen sind natürlich immer tückisch, weil sie im Zweifel zu unterkomplex sind und dann irgendwann auch fall. Oder sie sind zwar richtig, aber damit hast du nicht mehr viel Erkenntnis gewonnen. Aber das würde mir auch sehr helfen. Das ist etwas, was momentan Google oder so nicht leistet. Das kann dich vielleicht zu einer Website führen, die es dann gut für dich zusammenfasst. Da musst du aber auch in der Lage sein zu erkennen, dass das jetzt auch vernünftige Leute sind, die das zusammenfassen. Das andere wäre schon sehr schön. Natürlich haben die Juristen der Datenbanken da nicht unbedingt Lust drauf, denn dann würden sie deine Arbeit erledigen und haben natürlich auch Angst, dass sie dann für das Ergebnis haften. Aber ich würde sagen, eigentlich, jetzt liefern sie dir auch Inhalte und du musst es halt auch glauben, dass es stimmt. Für mich immer einer der wichtigen Punkte. Auch Deutschland ist ja mittlerweile zwar formal keine Case-Law-Jurisdiktion, wir sind immer noch, wir wenden Recht und Gesetz an und was die Gerichte entscheiden, ist ja eigentlich immer nur Einzelfallentscheidung, bis auf die Gerichte, die das Recht fortbilden und das Bundesverfassungsgericht, das manchmal mit Gesetzeskraft Urteile erlässt. Aber in Wirklichkeit ist ja Fallrecht total wichtig. Und in den deutschen Datenbanken sind ja nur zwischen 2-5% aller Urteile eines Jahres. Natürlich sind schon alle Bundesverfassungsgerichtsurteile und alle wesentlichen BGH-Urteile drin. Okay. Na? Aber das reicht halt häufig nicht, weil auch die nicht alle Sachverhaltsverästelungen haben oder du dir sagst, naja, bis ich mal beim BGH bin, das dauert ja noch eine Weile. Wie ist denn das eigentlich am Landgericht München 1? Schwierig, schwierig, ne? Weil da wenig veröffentlicht wird, aus vielerlei Gründen. Angeblich, weil Anonymisierung nicht funktioniert und so, da kann man sich lange drüber unterhalten, wo man sagen muss, auch jetzt haben die Datenbanken, da fehlt ja was ganz Gewaltiges. Ganz viel Rechtsprechung fehlt, obwohl die eigentlich in der Rechtspraxis, wie sie nun mal in Deutschland gelebt wird, total wichtig ist. Ja? Insofern agiere ich da ja auch mit einem blinden Fleck. Insofern finde ich es nicht schlimm, wenn es noch eine andere Möglichkeit gäbe, besser zu sein, die aber auch einen blinden Fleck hat, den es nämlich mir nur mal bewusst sein muss.
Mhm. Ja, das ist also ein total spannender Vergleich. Das
wird nicht für uns die Arbeit erledigen.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Kann man jetzt selbst entscheiden, ob man das als positiv oder negativ ansieht.
Ja.
Genau, okay, super spannend. Tom, ich würde einfach mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben. Einmal, was ist ChatGPT? Haben wir besprochen, ne? Basierend auf Large Language Models wird da quasi vorhergesehen, wie ein Text weitergeht aus der Auswertung von riesigen Textmengen. Die Frage, die ja immer mal wieder provokativ gestellt wird, ersetzt ChatGPT den Rechtsanwalt, hast du ganz klar beantwortet mit Nein. Dafür sind zu viele andere Fähigkeiten notwendig, als einfach nur vorherzusagen, welches Wort aufgrund einer Datenmenge als nächstes in einem Text kommen müsste. Finde ich total spannend und würde ich ganz genauso sehen. Das heißt, da sind wir sicher. Aber, was du auch gesagt hast, was ChatGPT bzw. KI-Chatbots durchaus können, ist Rechtsanwälten das Leben ein bisschen leichter machen, ne? Je nachdem, wie sie eingesetzt werden. Mhm. Die Möglichkeit geben, hattest du auch gesagt, Alessandro, sich wieder ein bisschen auf die Kernkompetenzen zu fokussieren, genau. Ein bisschen auf das Juristische. Und wenn wir mal ehrlich sind, man durchläuft ja diese lange, anstrengende Ausbildung jetzt nicht unbedingt, um seitenweise Gerichtsurteile zusammenzufassen oder zur Welt, sondern man will irgendwie kernjuristisch arbeiten, ne? Und da dann irgendwie das Ganze machen. Und dabei kann es eine schöne Hilfe sein. Und es lohnt sich dementsprechend auch, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Auch für die Zukunft, weil so hatte ich dich jetzt verstanden und so sage ich es eigentlich auch immer, wir sind ja auch sehr aktiv im Bereich KI-Chatbots, die sind gekommen, um zu bleiben. Ne? Also das ganz wird klar. sich noch weiterentwickeln und noch mehr Aufgaben abnehmen können, die, auf die man vielleicht sowieso keine Lust hat, um einem das Leben leichter zu machen.
Ich glaube, das ist doch ein schöner Ausblick in die Zukunft, auf die neuen Möglichkeiten, darauf zu vertrauen, dass sich alles in die richtige Richtung weiterentwickeln wird. Ich glaube, wer jetzt bis zum Ende mit dabei war, wenn man jetzt sich nicht mit ChatGPT auseinandersetzen möchte als Juristin oder Jurist, dann weiß ich es auch nicht. Also heute gab es 50 Minuten lang Input par excellence. Tom, vielen lieben Dank für deine Erfahrung. Die du mit uns geteilt hast. Und ich glaube, wenn man dir auch auf LinkedIn folgt, wird man noch das ein oder andere sehen. Also da auch gerne vernetzen oder auf LinkedIn suchen. Und ja, danke René, danke Tom von meiner Seite. Hat extrem Spaß gemacht.
Und sehr gerne.
Ja, bis bald.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut
gehen. Bis dann. Tschüss.
Tschüssi. Tschüss.